Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir stehen wieder mal am Anfang eines neuen Jahres und ich stehe erneut am ersten Sonntag des Jahres hier oben. Ich weiß gar nicht zum wievielten Mal das jetzt ist, zum dritten oder vierten Mal in Folge. Und eines ist diesmal anders. Die Frage ist jetzt, was ist diesmal anders? Es sind eigentlich zwei Dinge, die diesmal anders sind. Zum einen, also ich kann jetzt nicht sagen, was ich letztes oder vorletztes Jahr angehabt habe, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, ob es vielleicht das ist. Das ist vielleicht nicht, vielleicht schon. Aber es gibt eine neue Kanzel, stelle ich fest. Und beziehungsweise ein neues Pult. Und das ist in der Tat sehr erfreulich. Ich weiß gar nicht genau, wer sich dafür eingesetzt hat, aber ich möchte hierfür mal wirklich ganz explizit danken. Ich fand diesen Kneipentisch nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ist das noch derselbe Fuß eigentlich? Der ist umgebaut, ne? Genau. Also es ist noch derselbe Fuß, aber dieses runde Kneipentischartige fand ich nie so schön. Was auch anders sein wird, das habt ihr eben gerade in der Textlesung gesehen, dass ich nicht aus dem Propheten Jesaja predigen werde, den ich, glaube ich, für die letzten Jahresanfangspredigten genutzt habe. Das hat sich vielleicht, sagen wir mal, so ein bisschen totgelaufen, obwohl es im Trostbuch Jesajas noch tolle Texte geben würde. Einiges hat sich allerdings, wenn man immer so am Anfang des Jahres schaut, um sich herum schaut, zurückschaut und vorne wegschaut, da hat sich vieles, muss man ehrlicherweise sagen, nicht geändert. Dass man am Anfang eines Jahres, wenn man da so sich über den Zustand der Welt im Großen und im Kleinen so seine Gedanken macht, da habe ich den Eindruck, dass ich so im dritten oder vierten Jahr, dass ich jetzt hier vorne stehe, so eine gewisse Routine entwickelt. So unsere Lebenswelt wird unruhiger. Vielleicht Jahr für Jahr mehr, aber definitiv unruhiger, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Es tobt immer noch ein großer Krieg quasi vor unserer Haustür. Man hat den Eindruck, dass außenpolitisch ganz viel durcheinander gekommen ist, dass sich neue Gefahren bilden. Innenpolitisch stehen wir vor einem sicherlich interessanten Jahr, um das mal so zu sagen. Die Auseinandersetzungen verschärfen sich. Im privaten Leben haben viele von euch sicherlich auch hinter sich manche Höhen, aber wie ich von vielen weiß, auch viele Tiefen und Beschwernisse hinter sich. Auch für uns als Familie habe ich den Eindruck, dass in den letzten anderthalb Jahren so viele dramatische Höhen und Tiefen, die ebenso dramatisch waren, passiert sind wie in den letzten 15 Jahren davor eigentlich nicht. Dann, wenn man sich so die Christenheit anschaut, die Zahl der bekennenden Christen dümpelt in Deutschland auf ziemlich niedrigem Niveau vor sich hin. Die Zahl der Kirchenaustritte liegt in beiden großen Kirchen Jahr für Jahr auf Rekordniveau und das kann man angesichts des Zustandes bei der Kirche vielleicht auch verstehen. Also es ist irgendwie alles wie immer. Ich glaube, dass wir uns in der Tat auf immer unruhiger werdende Zeiten zubewegen und es wird eine ganz große Frage sein, wie wir als Christen in diesen Zeiten leben werden, wie wir zum einen unseren Glauben bewahren und zum anderen aber auch Zeugen unseres Glaubens in einer immer unruhiger werdenden Welt bleiben. Und das ist letztlich natürlich auch eine Frage, die wir uns als Gemeinde stellen und damit meine ich jetzt nicht die Gemeinde als Institution oder das abgeschoben sozusagen auf die Gemeindeleitung, sondern die Gemeinde als wir, als Gemeinschaft von Menschen, die wir ja alle sind. Axel Hollnagel, der heute leider nicht da ist, hat am Silvestergottesdienst ja eine durchaus, wie ich fand, eindringliche Mahnung in den Raum gestellt. Nachdem nun das Gemeindehaus renoviert worden ist und in der Tat ein schöneres, helleres, lichteres Haus geworden ist, wie schaffen wir es, dass Luthers Wort von den hellen Kirchen und den dunklen Seelen nicht für uns wahr wird, sondern dass wir ein helles Haus und helle Seelen haben. Gerade in dunklen Zeiten, die eigentlich auch normale Zeiten sind. Seelisch, geistlich ist die Welt um uns herum dunkel, an der eben schon erwähnten geringen Zahl bekennender Christen in Deutschland abzulesen. Wie soll das also gehen? Das geht, und ich spoiler das jetzt vielleicht schon mal am Anfang sozusagen, das geht, weil wir einen unveränderlichen Gott haben. Weil wir einen Gott haben, der immer derselbe ist und der seinen guten Plan mit dieser Welt verfolgt. Dieser Plan, der sich nicht geändert hat und der sich nicht ändern wird. Der Predigttext für heute ist ja zum Teil ein Weihnachtstext, also gerade die Geschichte eben am Anfang, die ersten Verse der Ankunft der drei Weisen aus dem Morgenlande. Aber weil die offizielle Weihnachtszeit ja gestern am 6. Januar zu Ende gegangen ist, dachte ich, wir schauen eben nicht nur auf den Anfang des zweiten Kapitels aus dem Matthäusevangelium, sondern auf das gesamte Kapitel, das auch zusammenhängt und auch als ein Kapitel eigentlich gelesen werden muss im Grunde genommen. Das ist eine Geschichte, die in diesem Kapitel zusammenhängend eigentlich erzählt wird. Und das sieht man vor allem daran, dass eben in diesem Kapitel es drei Hauptpersonen gibt, von denen zwei sozusagen eigentlich immer auftauchen. Aber wir wollen unseren Blick vorrangig auf diese drei Hauptpersonen lenken, nicht nacheinander, sondern immer in einer Gesamtperspektive sozusagen. Zwei Hauptpersonen tauchen eigentlich durchweg, durch das Neue Testament und eigentlich auch durch die gesamte Bibel hin auf. Das ist zum einen Gott der Vater, zum zweiten Jesus, Gott der Sohn. Und zum dritten, und diese Figur hält sozusagen in gewisser Weise dieses Kapitel zusammen, sodass es eine Story, eine Erzählung ist. Zum dritten Herodes, genannt der Große, der König der Juden zur Zeit von Jesu Geburt. In der Tat ein bedeutender König, und es ist, sagen wir mal, man kann verstehen, wenn man das sozusagen aus der säkulargeschichtlichen Perspektive betrachtet, warum er der Große genannt worden ist. Aber er ist in gewisser Weise derjenige, der das Kapitel zusammenhält und das zu einer Geschichte macht. Es gibt dann daneben weitere Figuren, die heiligen drei Könige, die weder Könige sind, noch drei sind, noch Heilige sind. Dazu gleich dann noch mehr. Das ist eine spätere Legendenbildung letztlich. So wie dann natürlich Josef und Maria, die sogenannte heilige Familie, wie sie oft genannt wird. Aber Josef spielt eine etwas stärkere Rolle, Maria schon eher eine Nebenrolle sozusagen in diesem Kapitel. Also die beiden sind im Grunde genommen untergeordnet diesen drei Figuren, Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dem Herodes. Die Geschichte spielt kurz nach Jesu Geburt, das ist klar, wir sind immer noch in Bethlehem sozusagen. Es ist vielleicht der erste Tag nach der Geburt, vielleicht sind es zwei Tage nach der Geburt. Es ist nicht so ganz klar, aber es spielt alles, wie gesagt, noch in Bethlehem. Einige Ausleger meinen, es könnte vielleicht sogar noch einige Wochen, Tage, Monate sogar gewesen sein, dass die beiden, drei, Josef, Maria und das Jesuskind, sich länger in Bethlehem aufgehalten haben. Also es spielt in jedem Falle kurz nach Jesu Geburt. Und die Geschichte setzt damit ein, dass Weise, das sind es nämlich, aus dem Osten nach Jerusalem kommen und dort in der Königsstadt nach dem neugeborenen König der Juden fragen. Diese drei Weisen werden im Griechischen Magoi genannt. Daher kommt in der Tat zwar unser Begriff Magier, aber das meint es eigentlich in dem Moment noch nicht, sondern damit sind in der Regel Gelehrte aus dem Raum Babylon oder irgendeiner anderen Stadt des Zweistromlandes, also Mesopotamiens, gemeint. Gelehrte, die sich mit Astronomie und Astrologie, das hing oft eng zusammen, befassen und allgemein über eine breite Gelehrsamkeit verfügt haben. Und die müssen dort im Zweistromland irgendein Himmelszeichen oder einen Stern, das ist gar nicht so klar, wie die Übersetzung das hier präsentiert, also irgendein Himmelszeichen oder einen Stern gesehen haben. Und möglicherweise haben sie, auch wenn das nicht explizit da steht, auch sonst noch eine Offenbarung Gottes erhalten. Und das alles hat sie nach Jerusalem geführt. Und ihre Ankunft in Jerusalem, der Königsstadt, zu der sie naheliegenderweise gezogen sind, und vor allem ihre Frage nach dem neugeborenen König der Juden, diese Frage schlug dort ein wie ein Donnerschlag. Und das zu Recht. Denn es gab ja einen König der Juden. Herodes. Herodes, der aber selbst kein ethnischer Jude war, sondern ein Idumäer oder biblisch ein Edomiter. Die Edomiter hatten sich circa 100 Jahre zuvor dem jüdischen Glauben als Glaubensrichtung sozusagen zugewandt, aber seine Herkunft blieb für Herodes immer ein Problem. Und Herodes erkannte natürlich das neue Problem, das sich mit der Frage der drei Weisen stellte, sofort. Wer soll dieser neugeborene König der Juden sein? Seine Söhne waren bereits alle erwachsen. Drei davon hat er auch schon umbringen lassen. Weitere Söhne waren ihm in letzter Zeit nicht geboren worden. Wen also meinten die drei? Und Herodes kapierte auch, dass er noch ein viel größeres Problem hatte als nur einen potenziellen Konkurrenten. Die Weisen hatten nämlich davon gesprochen, dass sie gekommen wären, um den neuen König, Vers 2, anzubeten. Das war also nicht irgendein König, sondern bei diesem König konnte es sich nur um den König handeln, auf den die Juden seit circa 1000 Jahren warteten, auf den Messias, auf den Gesalbten, auf den David vor 1000 Jahren verheißenen ewigen König oder, um das griechische Wort zu gebrauchen, auf den Christus, denn das ist das griechische Wort für Messias. Um den musste es sich offenbar handeln. Und es gab keine größere Gefahr für die Herrschaft des Herodes als die Geburt des Messias, des wahren Königs. Das hat er genau erkannt. Wer wusste nun irgendwie Bescheid über die Umstände der Geburt des Messias? Natürlich die jüdischen Priester und Gelehrten, die Herodes also zusammentrommelte. Und es ist wirklich interessant, was die nun machten. Die stellten keine wilden Theorien auf. Die spekulierten nicht frei in der Gegend herum, sondern sie verweisen auf die Heilige Schrift, auf die Bibel, auf das, was wir jetzt das Alte Testament nennen. Und ich vermute, sie mussten darüber nicht lange nachdenken, sondern zitierten Herodes genau diese Stelle aus dem Propheten Micha. Bethlehem. Bethlehem ist die Stadt, in welcher der Christus geboren werden sollte. Bethlehem, die alte Königsstadt, aus der David, der große König der Juden, der diese Verheißung empfangen hatte, selbst stammte. Aus dem Geschlecht und der Familie Davids würde auch der Messias, der Christus, kommen und in Bethlehem, der Stadt Davids, würde er geboren werden. Man hört ja oft, dass die Schreiber der Bibel die Ereignisse um Jesu Geburt irgendwie zurechtbiegen würden. Viele moderne Theologen zweifeln auch die Geburt Jesu in Bethlehem an. Das sei letztlich von den neutestamentlichen Autoren auch irgendwie erfunden worden, um das mit der Prophezeiung aus Micha 5 passend zu machen. Nun, selbst die jüdischen Schriftgelehrten, die dann interessanterweise ja selbst nicht nach Bethlehem zogen, um nachzusehen, zweifelten aber diese Verheißung nicht an. Sie zweifelten nicht an, dass diese Verheißung Gottes in der Heiligen Schrift sich erfüllen würde. Und so haben auch wir letztlich keinen Grund, das anzuzweifeln. Gott erfüllt seine Verheißungen. Gott erfüllt sein Versprechen, auch wenn die Israeliten lange darauf gewartet haben. Aber Gott hat es angekündigt, dass der Christus in Bethlehem geboren würde, und Gott hat es erfüllt, dass der Christus dann auch in Bethlehem geboren wurde. Gott ist treu und die Bibel ist zuverlässig. Nicht zuverlässig ist hingegen Herodes, der irdische König, der illegitime König. Man kann im Auftrag des Herodes an die Weisen diese ganze Heuchelei, mit der er diese Weisung ausgesprochen hat, abspüren. Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbiete. Es tropft sozusagen wirklich diese ganze Heuchelei aus allen einzelnen Worten. Er wird sicherlich nicht dorthin gehen, um es anzubeten. Denn dieses Kindlein ist letztlich von seinem ersten Lebenstag an in höchster Gefahr. Herodes steht hier mit seiner Person stellvertretend für die Mächte des Bösen, denn es gibt letztlich nichts Böseres, als den Messias, Gottes Gesalbten, töten zu wollen. Es ist letztlich ein kosmischer Kampf. Mit dem Leben des Kindleins, mit dem Leben des Christus, der gekommen ist als Erlöser der Welt, steht der gesamte Heilsplan Gottes auf dem Spiel. Es ist ein dramatischer, ein kosmischer Kampf Finsternis gegen das Licht. Die Weisen machen sich auf den Weg nach Bethlehem und werden dort von der Himmelserscheinung sicher bis exakt an die Stelle geleitet, wo sie Maria und Josef und das Kindlein in Windeln gewickelt finden. Es sind dann königliche, kostbare Gaben, die sie vor dem Kind ausbreiten, in der Tat einem König angemessen. Aber dieses Kind ist, wie gesagt, mehr als ein Königskind. Die Weisen sind gekommen, um es anzubeten. Und sie beten das Kind an. Und das würde man wahrscheinlich noch nicht einmal mit dem Messias machen. Es gibt denn letztlich nur einen, der würdig ist, angebetet zu werden, und das ist Gott selbst. Und dieses Kind, dieses vielleicht erst einen Tag alte Kind, ist letztlich der Sohn Gottes, ist Gott selbst, die zweite Person der Dreieinigkeit. Gott selbst, der seinen Thron im Himmel verlassen hat, herabgestiegen ist auf die Erde, schwach und hilflos geworden ist, vom ersten Tag an verfolgt und mit dem Tode bedroht. Der ewige König hat sich ganz klein gemacht. Dieses Kind, Jesus, das gleichzeitig der Sohn Gottes und damit Gott ist, ist der König der Juden, dessen Geburt mit wundersamen Zeichen verbunden ist. Es ist der messianische König, der Erlöser, dessen Kommen Gott ein Jahrtausend zuvor angekündigt hat. Und er ist der Herr der Welt, zu dem die Magoi, die Weisen, aus weit entfernten Ländern ziehen, um ihn anzubeten, und dessen Herrschaftsanspruch die ganze Welt umfasst. Es kann keine andere Reaktion auf ihn geben, als ihn anzubeten. Es kann keine andere Reaktion auf ihn geben, als sich seinem Herrschaftsanspruch, dem Herrschaftsanspruch Gottes, des Herrn und Schöpfers des Universums, zu unterstellen. Und das ist dann letztlich auch die Frage, die an uns alle heute Morgen gerichtet ist. Tut ihr das? Ist Jesus euer König? Ist Jesus der, dem ihr euer ganzes Leben unterstellt? Ist er derjenige, dem ihr mit eurem Leben dienen wollt? Ist er derjenige, der wirklich Herr über euer Leben ist? Oder dient ihr eigentlich anderen Herren? Seid ihr eigentlich anderen Herren verfallen und betet die an? Herodes bleibt sein eigener König. Gott hat in der Zwischenzeit für die Sicherheit seines Sohnes gesorgt und den Weisen durch einen Traum befohlen, nicht zu Herodes zurückzukehren. Josef erhält ebenfalls im Traum die Weisung, nach Ägypten zu ziehen, und er macht das auch. Gott bewahrt seinen Sohn. Und er hat die Möglichkeiten, ihn zu bewahren. Und das ist offenbar auch bitter nötig, denn was macht Herodes? Herodes wird einige Tage in seinem Palast gesessen und mit den Fingern getrommelt haben. Einigermaßen nervös mit Sicherheit. Und dann kommen diese drei Weisen nicht zurück. Hat er ihnen nicht klare Anweisungen gegeben? Was erlauben die sich? Zischen einfach ab, ohne sich zu verabschieden und vor allem ohne ihm den Christus ans Messer zu liefern. Herodes wird zornig. Er rastet aus und macht Tabula rasa. Alle Kinder bis zum Alter von 2 Jahren lässt er in Bethlehem den Gar ausmachen. Bethlehem ist sicher keine große Stadt gewesen. Schwer abzuschätzen, wie groß sie in der Zeit genau gewesen ist, aber die Größe von 1 bis 2 Grundschulklassen werden den Schergen des Herodes sicher zum Opfer gefallen sein. Auch diese Geschichte vom Kindermord zu Bethlehem ist übrigens von vielen Historikern und Theologen angezweifelt worden. Sie sei nur dort bei Matthäus und sonst nirgends überliefert. Nun, wenn wir alle Ereignisse aus der Geschichte des Altertums streichen, die nur an einer Stelle überliefert sind, dann bliebe nicht viel übrig. Das ist also kein Kriterium. Herodes war ein Tyrann, ein skrupelloser Tyrann, der wie gesagt bereits 3 seiner eigenen Söhne umgebracht hatte. Warum sollte er nicht alle Kinder bis 2 Jahre in einer Kleinstadt töten lassen? Für einen Tyrannen, dem es um nichts mehr geht als um die Sicherung seiner sowieso labilen Herrschaft, ist das nichts anderes als konsequent. Herodes schert sich nicht um göttliche Offenbarungen. Herodes schert sich letzten Endes auch nicht um Gott. Herodes der Schlechter ist das Ultimatum dessen, wohin die Gottlosigkeit des Menschen führt. Er ist bereit, über Leichen zu gehen, und zwar über zahlreiche. Herodes zeigt uns, zu welchen Schreckenstaten der Mensch ohne Gott, der Mensch als Sünder, in der Lage ist. Aber wenn wir uns ehrlich machen, dann müssen wir sagen, letztlich sind wir alles kleine Herodese. Gut, vielleicht haben wir nicht unbedingt 1-2 Dutzend Kinder oder unsere 3 Söhne umgebracht, aber uns allen steckt dieses Potenzial zum Tyrannen, der seine eigenen Interessen an die oberste Stelle setzt und sich skrupellos über andere und am Ende vielleicht sogar manchmal auch über Gott hinwegsetzen will. Das ist letztlich das Wesen der Sünde. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wesen der Sünde nicht kleinreden und verharmlosen. Auch nicht dieses Potenzial in uns. Das Wesen der Sünde treibt uns weg von Gott und dazu, Böses zu tun. Und es ist wichtig, dass wir ehrlich zu uns sind und anerkennen, dass diese Anlage auch in uns steckt. Wir sind auch als Christen Sünder. Und wenn wir das in aller Ehrlichkeit vor Gott anerkennen und auch bekennen, dann erkennen wir auch die gewaltige Erlösungstat, die Jesus der Christus vollbracht hat. Dann erkennen wir auch die Größe und die Herrlichkeit Jesu des Erlösers. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um uns irgendwie ein besseres zu leben zu geben, sondern Jesus ist gekommen, uns zu retten, uns zu erlösen. Unsere Schuld und unsere Sünde, die ist so groß, sie hätte uns in die ewige Verdammnis geführt. Und das völlig zu Recht. Keiner von uns würde vor Gottes Angesicht und in seinem Gericht bestehen. Wir belügen uns selbst, wenn wir meinen, das würden wir schon schaffen. Die Schuld, die wir auf uns geladen haben und die Strafe, die wir zu erleiden gehabt hätten, die auf sich zu nehmen und die zu tragen, dazu ist dieses Kindlein, nach dem Herodes gesucht hat, gekommen. Jesus wird von den Weisen in Kapitel 2 als König angesprochen. Und wo wird Jesus im Matthäus-Evangelium das nächste Mal als König angesprochen? Viele, viele Kapitel nicht. Erst am Ende, erst in Kapitel 27, als er gekreuzigt wird, dort wird er wieder als König angesprochen. Über dem Gekreuzigten schlagen die Soldaten ein Schild an das Holz mit der Aufschrift: Dies ist Jesus, der Juden König. Dieser König ist gekommen, um eine Dornenkrone zu tragen, um sich auspeitschen zu lassen, um einen qualvollen Tod am Kreuz zu sterben. Warum starb er? Es wäre unsere Strafe für unsere Schuld gewesen. Aber damit wir die verdiente Strafe vor Gottes Gericht nicht tragen müssen, trug er sie, Jesus, der Sohn Gottes, in seiner Barmherzigkeit, aus reiner Gnade. Und es gibt in dieser Welt und es gibt in unserem, in deinem Leben nichts Größeres als dieses. Wir sind alle schuldig vor Gott, aber Gott selbst trug unsere Schuld und nahm unsere Strafe auf sich. Und damit sind wir frei. Wir sind erlöst von dieser Schuld und erlöst von dieser Strafe. Du musst sie nicht tragen. Du bist erlöst. Du bist errettet und kannst dein Leben in Dankbarkeit und Freude über deine Erlösung leben. Jeden Tag, in allen Umständen, in allen Unruhen und im Durcheinander dieser Welt, im Großen wie im Kleinen. Welche Tyrannen auch immer, die das Leben schwer machen wollen. Gott hat dich erlöst. Auch davon erlöst, anderen das Leben schwer zu machen, nebenbei, aber das nur am Rande. Die erste und die Hauptsache ist, dass er dich errettet hat. Und als Erlöster kannst du fröhlich leben. Wir sind von einem Gott errettet worden, der seine Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und zu uns herabgestiegen ist in unsere Niedrigkeit. Jesus ist ein König, der nicht kam, um sich dienen zu lassen, sondern um uns in aller Selbstlosigkeit zu dienen. Jesus ist der König, der keine Kinder opferte, um seine eigene Position zu sichern, sondern der sich selbst opferte, um uns das ewige Leben zu bringen. Das ist der Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Es ging nicht darum, dass wir auf einmal ein leichtes Leben führen würden. Es ging nicht darum, dass auf einmal die Welt aufhört, gegen Gott zu kämpfen. Die Welt hat sofort mit der Geburt Jesu angefangen, gegen den Sohn Gottes zu kämpfen und danach getrachtet, ihn umzubringen. Das wird auch in unserem Leben weiter so sein. Wir werden neben Höhen auch immer wieder Tiefen erleben. Uns wird im Leben Böses widerfahren, manchmal auch sogar durch Christen oder angebliche Christen. Das hat sich nicht geändert. Wir müssen abschließend noch einen Blick auf die dritte Hauptperson werfen, die zwar sozusagen eigentlich auch immer da war, aber explizit bisher nur am Rande vorgekommen ist: Gott, den Vater. Auf Gott, den Vater, in dieser Geschichte zu blicken, spendet uns letztlich großen Trost. Denn er hält in diesem ganzen dramatischen Kapitel das Heft des Handelns in der Hand. Ja, das Leben seines Sohnes ist in Gefahr, aber Gott hat alles unter Kontrolle. Er führt die Weisen mit Hilfe einer Himmelserscheinung zuerst nach Jerusalem und dann nach Bethlehem. Er befiehlt den Weisen im Traum, nicht zu Herodes zurückzukehren. Er schickt Josef einen Traum, in dem er ihm befiehlt, mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen und dort zu bleiben, bis ich's dir sage. Gott bestimmt also auch den Zeitpunkt der Rückkehr, wenn wieder alles sicher ist. Gott weiß, dass das Leben des Herodes nicht mehr lange währt. Und als der Tyrann bald darauf verstorben war, schickt er Josef erneut einen Traum und befiehlt ihm, zurückzukehren, sagt ihm sogar auch, wo er hingehen soll, nämlich nach Nazareth im galiläischen Lande. Die Mächtigen kommen und gehen. Aber Gott hat alles unter Kontrolle. Er sitzt im Regimente und lenket alles wohl. Wie sollten wir diesem Gott nicht vertrauen? Gott hat das Leben seines Sohnes bewahrt, aber warum hat er es bewahrt? Er hat es nicht bewahrt auf Dauer. Auch der Sohn musste am Ende sterben. Es ging somit zwar auch um die Bewahrung des Lebens seines Sohnes, aber es ging vor allem darum, dass Gott mit seinem Plan zu seinem Ziel kommt. Gottes Plan war es, sein Volk, seine Kinder, dich und mich durch den stellvertretenden Sühnetod seines Sohnes am Kreuz zu erlösen und uns zu erretten. Das stand vor allem in Gefahr. Der große Heilsplan Gottes, der war gefährdet. Das Evangelium, deine und meine Erlösung stand in Gefahr. Aber das ist Gottes höchstes Ziel und seine heilige Aufgabe, sein Evangelium zu bewahren. Für dich, für mich, für uns alle und bis an das Ende aller Zeiten, bis an das Ende dieser Welt. Dieser Plan Gottes kann nicht durch Menschen, kann nicht durch tyrannische Herrscher, kann nicht durch Katastrophen und Umstürze in der Welt oder durch Katastrophen in unserem privaten Leben zerstört werden. Gott hat sein Evangelium für Herodes bewahrt, damit es bis hierher zu uns kommt. Und er wird es weiter bewahren und wir können uns jeden Tag daran festhalten und daran freuen. Gott verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Er ist immer der barmherzige und gnädige Gott, der uns sein Evangelium in seinem Sohn Jesus, dem Christus, jeden Tag vor Augen stellt. Bis an das Ende unserer Tage ist er unser Halt und darüber hinaus. Amen.